Gut. So, wir haben vor zwei Wochen ist das das Thema gewesen, wie unser Denken nicht nur uns selber beeinflusst, sondern auch eine ganze Gemeinschaft oder überhaupt einfach dein Umfeld. Und wir machen da heute weiter. Und mich würde es interessieren, was ist euch letztes Mal geblieben? Wer möchte, hat einen kleinen Beitrag zu dem? Was ist euch geblieben vor zwei Wochen? Wie? Das innere Team, genau, dass da innen ganz viele Stimmen sind oder wo auch immer die sind.
Welche Stimmen tönen am runden Tisch?
Der runde Tisch, den Papa Fischer vorgestellt hat, genau. So die Frage, wer redet denn alles da innen, oder? Genau. Der Unterschied zwischen Hirn und Herz, das gehen wir heute dann schauen, was das ist. Genau. Genau. Dass Gedanken schlussendlich, ganz, ganz schlussendlich sogar unser Leben bestimmen. Sonst noch jemand? Gut. Das stimmt, das eine war, ich weiß nicht, ob euch das noch nachgegangen ist, aber die Frage ist so, was denken wir so den ganzen Tag, oder? Was denkst du, okay, ich gehe auf Schriftdeutsch. Was denkst du den ganzen Tag? Was passiert zwischen deinen Schläfen, bevor du einschläfst oder wenn du aufwachst? Und das zweite war, wer redet denn da? Das wurde bereits erwähnt von einigen. Barbara Frischknacht hat das ausgeführt. Und eins ist klar, wir wissen Gott, sowohl Satan spricht in unsere Gedanken hinein. Und da gibt es aber noch andere. Vielleicht dein Vater oder deine Mutter, dein Lehrer, andere Autoritätspersonen oder irgendjemanden, den du magst, der dir wichtig ist. Also es sind nicht einfach nur unsere eigenen Gedanken, sondern da gibt es viele verschiedene Stimmen. So, wieso ist es, das wollte ich auch noch als Repetition bringen, genau, jemand hat das erwähnt. Das ist aus dem Talmud, ein bedeutendes Schriftwerk aus dem Judentum, und Charles Reed sagte, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen, achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten, achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Also aus diesem Grund lohnt es sich wirklich, über das Denken nachzudenken. Und dazu eine biblische Unterstützung aus dem Buch der Sprüche. Dort lesen wir, mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken oder je nach Übersetzung auf dein Herz, denn sie entscheiden über dein Leben. Ich lese noch den ganzen Vers oder die zwei, drei Verse vorher. Da sagt derjenige, der diesen Spruch aufschreibt, mein Sohn und meine Tochter, hör mir gut zu und achte auf meine Worte, präge sie dir ein, damit du sie in Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Sie erhalten den Menschen, der sie befolgt, bei Leben und Gesundheit. Mehr als alles andere achte auf deine Gedanken oder eben Herz, denn sie entscheiden über dein Leben. Und heute folgen wir folgenden Themen. Woher kommen unsere Gedanken? Das interessiert Urs, gell? Kommen sie aus dem Hirn oder aus dem Herz? Um was für Themen kreisen unsere Gedanken, so Gedankenfelder? Wer sagt mir schlussendlich, was gute und was schlechte Gedanken sind? Wie kann ich mit schlechten Gedanken allenfalls umgehen? Und wie werden meine Gedanken erneuert? Also woher kommen unsere Gedanken? Wir wissen aus der Wissenschaft, dass wenn wir denken, dass gewisse Regionen in unserem Hirn aktiv werden. Und ich denke, so ganz spontan, gehen wir davon aus, dass Denken da oben stattfindet, oder? Also, und Demgegenüber ist ein Ausspruch von Jesus, wo er mit den Pharisäern im Gespräch ist. Und manchmal hat er eine ganz scharfe Sprache gebraucht, vor allem den Pharisäern gegenüber. Er sagt da Folgendes aus Matthäus 12, habe ich das da eingeblendet? Mach mal so, genau. Aus Matthäus 12, da sagt er, ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem gefüllt ist. Also dieser Vers spricht einerseits von einem guten Herzen und andererseits auch von einem bösen Herzen. Und ich würde noch hinzufügen, es gibt auch das verletzte und das gebrochene Herz. Und das redet auch. Also wir finden das in zum Beispiel in Jesaja 61,1. Das ist etwas, das Jesus später zitiert. Und diese Prophetie geht auf Jesus hin. Da lesen wir, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Also wir haben das gute und das böse Herz und wir haben verletzte Herzen, zerbrochene Herzen. Und diese Prophezeiung aus dem Buch Jesaja deutet auf Jesus hin. Er ist der, der wirklich zerbrochene Herzen heilen kann. Aber an was denken wir, wenn wir vom Herzen reden? Okay, da oben denkt's und wo ist dann das Herz? Ist das unser Fleischherz? Ist das damit gemeint? Da habe ich einige Zeit darüber nachgedacht. Nach dem biblischen Lexikon zum Neuen Testament bezeichnet die Schrift das Herz als Zentrum der Person. Unser innerstes Wesen. Und das ist kein Organ. Wir wissen, wir sind nicht nur sichtbar, sondern wir haben auch einen unsichtbaren Teil in uns. Und diese innerste Person, Persönlichkeit, ist es auch, die allenfalls die Ewigkeit im Himmel verbringt, wenn wir mit Jesus versöhnt sind oder eventuell in der Hölle landen. Also der unsichtbare Teil von uns, der überlebt. Und ich war gestern am Freundestag für Israel, da hat Ferret Hillel gelehrt, das ist eine wirklich gute theologische Frau, finde ich, das natürlich persönlich gefärbt und so. Aber sie hat das auch erwähnt und aufgenommen, hat gesagt, mit Herz ist wirklich unser innerster Kern gemeint und unsere Persönlichkeit. Gott hat schon im Alten Testament dem Volk Israel ein neues Herz versprochen und verheißen. Also wir sehen, es braucht was Neues. In Jeremia kommt das erste Mal vor. Da sagt Gott zum Volk Israel, der neue Bund, den ich dann mit euch schließen werde, wird völlig anders sein. Ich werde mein Gesetz nicht mehr auf Steintafeln, sondern in eure Herzen schreiben und in eure Gewissen. Und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und einige Zeit später, auch ein großer Prophet, Ezechiel, er nimmt das auch auf und verspricht dem Volk Gottes, Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache auch aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Also, wenn die Bibel von Herz spricht, dann geht es um den innersten Kern des Menschen, den unsichtbaren Teil. Und diese Prophezeiungen für Israel besagen, dass er den Juden zuerst ein neues Herz geben will. Und was hier dem jüdischen Volk verheißen wird und sich auch erfüllt hat, gilt natürlich auch für uns, für die Menschen aus den anderen Völkern, die ihr Leben mit Gott ins Reine gebracht haben. Das heißt, wir können auch ein neues Herz bekommen und einen neuen innersten Menschen. Was meinst du, Urs? Kannst du was anfangen mit dieser Antwort?
Gedanken entstehen im Herz.
Im innersten Menschen, genau. Okay. Okay, Beamer ist ab. Was ist alles abgestürzt? Auf was muss ich mich einstellen? Okay. Kannst du jetzt weiterklicken, weil ich kann es nicht? Okay. Ein nächster Punkt sind unsere Gedankenfelder. Wo bewegen sich, wie soll ich das erklären? Ich fand kein anderes Wort. Aber es gibt so Bereiche, Gedankenbereiche, die oft vorkommen und wahrscheinlich bei uns allen. Einer davon ist, ja. Okay, mach schon mal weiter. Ein Gedankenfeld ist, wie ich über gewisse Dinge oder Themen denke. Zum Beispiel, wie denke ich über den Ukraine-Krieg? Wie denke ich über die Energieknappheit? Wie denke ich über die Weltmeisterschaft in Katar? Und so weiter. Das sind die großen Themen, die auch die Medien an uns herantragen oder uns auch ganz persönlich beschäftigen. Oder vielleicht das Forum vor anderthalb Wochen. Wer war alles hier am Forum am Mittwochabend? Okay, einige. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei euch nachgehallt hat in euren Gedanken, in euren Gesprächen. Dann gibt es eine spannende Stelle in, Moment, habe ich das irgendwie... Okay, das kommt nicht hierher. So. Bei diesen Themen denke ich oft, oder für mich ist das oft auch ein Gebet, wenn eine Situation mich beschäftigt, dass ich sage, Jesus, wie soll ich darüber denken? Es denkt ja automatisch, wenn du mit irgendetwas konfrontiert wirst, dann kommen deine Erfahrungen ins Spiel, seien sie gut oder schlecht. Aber diese Frage, Jesus, wie soll ich über den Ukraine-Konflikt denken? Wie soll ich über die WM in Katar denken? Soll ich mich den Gedanken von den Medien anschließen? Wie soll ich über die Zukunft der Vineyard denken? Es wäre spannend, eure Gedanken zu hören, was ihr über die Zukunft der Vineyard denkt. Und wie ihr darüber redet und später vielleicht danach handelt. Ein weiterer Bereich ist, was du über andere denkst. Wir denken oft über andere nach. Das wird auch heute geschehen, vielleicht schon vor dem Gottesdienst, vielleicht schon im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst und so weiter. Wir denken über andere nach, wie sie sind und was sie tun oder was sie lassen oder eben nicht. Und vielleicht auch gerade nach dem Forum. Was hast du über andere gedacht? Hast du über die Gemeindeleitung gedacht? Oder über irgendwer? Also was wir über andere denken, ist ein großes Feld. Und es lohnt sich da mal, sich selber hinzuhören, wie du denkst. Ein weiterer Punkt ist, was denkst du, was andere über dich denken? Kennt ihr das? Also... der Hans, wie der mich heute angeguckt hat, vor dem Gottesdienst. Ich denke, der hat etwas gegen mich. Es gibt da so ein lustiges Bild, oder? Was der wohl über mich denkt, und vielleicht ist der ganz woanders. Aber wir interpretieren, oder? Unsere Augen sind wie Kameras. Wir nehmen eine Situation wahr, unseres Hirn oder unser Herz übersetzt das für uns und erzeugt Gedanken und Gefühle. Wer kennt das? Ja? Ich überlege mir, was andere über mich denken. Es gab mal vor vielen Jahren, als wir noch als Gemeinde in der EMK waren, zur Untermiete, so eine Situation im Gottesdienst, da war in der hinteren Reihe hinter mir war eine Frau und wir hatten, glaube ich, so eine Zeit, wo wir Eindrücke gesammelt haben und füreinander gebetet haben. Und ich hatte für sie was, ich dachte, ich hätte was für sie vom Herrn und drehte mich zu ihr um und ich habe ihr das gesagt. Und dann ist sie total in Tränen ausgebrochen, nicht wegen dem, was ich ihr gesagt habe, sondern sie meinte dann, Josef, ich dachte immer, du hast etwas gegen mich. Ich dachte immer, du hast etwas gegen mich. Und durch diese Zuwendung in diesem Gottesdienst hat sie gemerkt, dass das gar nicht stimmt und bricht in Tränen aus. Also manchmal lohnt es sich, miteinander zu reden. Okay. Aber was du denkst, was andere über dich denken, ist so ein Gedankenfeld. Und ein weiteres ist, was du natürlich über dich selber denkst. Was sind deine Gedanken über dich selber? Es gibt so den Spruch, Lügen, die wir glauben. Es gibt sogar ein Buch dazu. Lügen, die wir glauben. Und Jungs, ich weiß, Charlie und Lisbeth, die Sozo machen, so eine besondere Art von Seelsorge. Ihnen begegnet das dort auch. Und ich habe Lisbeth gefragt, ob sie uns was da erzählen und mitgeben kann. Kannst du mal nach vorne kommen? Ich habe im Vorfeld drei Fragen zugeschickt. Die erste Frage war, was würdest du sagen, sind die meistgenannten Lügen, die Menschen über sich glauben? Das zweite ist, und wie behandelt ihr das in der Seelsorge? Oder wie behandelt ihr diese Lügen? Und das dritte, und was macht ihr damit für Erfahrungen? Zur ersten Frage genau. Was sind die meisten Lügen und welche kommen vielleicht am häufigsten vor?
Also, bevor ich zu den Lügen komme, möchte ich zuerst noch einen biblischen Zusammenhang herstellen, nämlich einen Bibelvers, den finde ich passt ausgezeichnet. Nämlich Johannes 10,10, den ersten Teil. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu verderben und zu töten. Und das machen die Lügen. Der Dieb ist der Lügner. Und wenn wir diesen Lügen glauben, dann machen wir uns eins mit dem Gegner. Wir verbinden uns mit dem Teufel gegen Gott und seine Wahrheit, weil wir uns mit der Lüge verbinden. Darum finde ich, dieser Vers passt wunderbar zu den Lügen auch. Und wenn wir die Lügen glauben, öffnen wir auch eine Tür. Oder zum Beispiel diese Mauselöcher, die Selomit gesagt hat, durch die Lügen schlüpft der Teufel in unsere Gedanken. Manchmal merken wir es nicht. Und durch diese Tür empfinden wir auch eine Trennung zu Gott. Wir empfinden, Gott ist weit weg. Er ist aber nicht weit weg. Es ist eine Lüge. Oder wir verlieren auch Autorität, wenn ich denke, ich kann das nicht, Gott kann mich nicht gebrauchen und so weiter. Es gibt auch eine Sinn- und Ziellosigkeit im Leben, wenn ich den Lügen zuhöre und sie auch als Wahrheit annehme. Auch zwischenmenschliche Beziehungen gehen kaputt. Eltern, Kinder oder sonst. Wenn wir immer auf die Lügen hören, eben, der andere hat etwas gegen mich. Das zerstört Beziehungen. Durch Lügen können auch Krankheiten oder die Lebensfreude geraubt werden. Und jetzt habe ich mehr als nur drei, vier Hauptlügen, die ich euch weitergeben möchte. Ich denke, es ist gut, wenn ihr, vielleicht könnt ihr die Augen schließen, das machen wir im Sozo sehr oft, oder einfach gut zuhören, vielleicht gibt es irgendeine Lüge, die auch ich glaube. Die meistgenannten habe ich zuerst geschrieben. Ich bin nicht richtig. Ich kann das nicht. Andere können das besser. Ich bin nicht wichtig. Ich muss mehr leisten, perfekt sein. Ich genüge nicht. Ich bin schuld. Ich bin selber schuld. Ich darf nicht weinen. Ich muss stark sein. Ich bin nicht liebenswert, bin nicht wertvoll. Ich bin nicht begabt, die anderen sind viel mehr begabt. Mit mir kann man das machen. Ich habe das verdient. Man hört nicht auf mich. Ich bin alleine. Ich bin falsch. Ich muss die Erwartung anderer erfüllen. Ich muss stark sein, muss mehr leisten. Für mich gibt es keine Hoffnung. Ich kann Gott nicht hören. Gott liebt mich nicht. Ich kann nicht vergeben. Übernatürliches wirkt Gott nur durch andere. Schweige. Du wirst nie Erfolg haben. Du hast zwei linke Hände. Ich muss mehr Bibel lesen, mehr stille Zeit machen. Kennst du solche Gedanken? Hat dich einer oder mehrere Lügen berührt, ist etwas so aufgeploppt? Dann rate ich dir, schau hin und nimm Hilfe in Anspruch.
Und wenn jetzt jemand zu euch in die Seelsorge kommt und der Heilige Geist zeigt dieser Person, dass da eine oder zwei Lügen und da sind, wie wird so jemand behandelt, um so in der Doktorensprache zu reden?
Also, mit den Lügen, die dürfen wir ja ans Kreuz bringen. Das ist, dann sind wir sie meistens los, oder dann bringen wir sie halt wieder ans Kreuz. Also als Erz...
Aber das verstehe ich jetzt nicht. Wie geht das ans Kreuz bringen?
Das erkläre ich jetzt. Ah. Geduld. Also, als Erz bekennen wir jede einzelne Lüge. Bekennen, was wir diese Lüge geglaubt haben. Dann haben wir nämlich nicht auf Gott gehört, sondern auf den Teufel. Und dann vergeben wir diesen Menschen, die diese Lüge in mein Leben gebracht haben. Meistens von sehr früh her. Dann vergebe ich mir selber, weil ich diese Lügen geglaubt habe. Und dann sage ich diesen Lügen ab. Und das Schönste ist, dann fragen wir den Heiligen Geist, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über mich. Und da sagt Johannes 8,32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, das ist Jesus, und die Wahrheit, Jesus, wird euch frei machen.
Dann ist die Behandlung vorbei und die Genesung dieser Person, was geht da vor sich? Was kriegt ihr als Rückmeldungen? Kommen die nach zwei Wochen wieder oder was kriegt ihr für Echos?
Also zuerst, das Sahnehäubchen, wenn sie fragen, was, Gott, was ist die Wahrheit? Das ist wie... Die Leute kommen, ziehen die Schuhe aus und sind so hoffnungslos, traurig. Und dann sagt Gott ihnen, was er über sie denkt. Und wenn sie gehen, beim Schuhe anziehen, sehen wir dieses Strahlen. Also meistens, wirklich sehr, sehr, sehr oft. Ich finde es am schönsten, dass Gott in diese Hoffnungslosigkeit hineinkommt, in diese Lügen und die Menschen zu sich in die Wahrheit holt, in sehr kurzer Zeit. Und das, manchmal sieht das so aus, eben die strahlenden Augen und wirklich sichtbare Erleichterungen. Manchmal gibt es auch Manifestationen, einfach das Lachen, wenn sie erkennen, der Teufel hat mich einfach angelogen. Mein Leben wurde bestimmt durch Lügen und ja, viele lachen dann einfach, wenn sie das erkennen. Und das Allerschönste ist eine persönliche Begegnung mit Gott. Sie sehen sich an der Hand mit dem Vater, mit Jesus auf einer Wiese sehr oft. Sie tanzen mit Jesus und er sagt ihnen, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, das Allerschönste und das brauchen wir alle. Und das wünsche ich euch allen, ich segne euch allen mit dieser Begegnung, geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und Johannes 10,10, den zweiten Teil. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben.
Danke vielmals. Also, das heißt, eine Lüge ersetzen und dann wird ja Raum frei und dieser Raum füllen mit der Wahrheit, die Gott über uns spricht, oder? Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich in der Therapie war. Ich fand mich sehr ungeliebt und die Menschen in dieser Gemeinschaft, die haben mir das immer wieder zugesprochen. Ja, wir lieben dich und wir mögen dich. Und ich dachte immer, das geht gar nicht. Das geht nicht. Ich habe das immer innerlich blockiert. Und es hat so lange gedauert, bis ich das endlich umarmen konnte. Also es reicht nicht nur, die Wahrheit zu hören, sondern wir müssen auch unser Herz öffnen und solche Wahrheiten mit Glauben und mit Vertrauen verbinden, damit sie wirklich wirksam werden in unserem Leben. Okay, ich sage die Gedankenfelder noch einmal kurz. Also woher die Gedanken kommen, haben wir gehört. Was denke ich über gewisse Themen oder Situationen? Was denkst du über andere? Was denkst du, was andere über dich denken? Und was denkst du über dich selbst? Ich möchte noch kurz zurück, ich war irritiert ab etwas, das ich aufgeschrieben habe. Wenn es darum geht, wie ich über gewisse Themen denke. Ihr erinnert euch sicher an diese Passage, wo Jesus seinen Jüngern das erste Mal sagt, dass er leiden und sterben muss. Und dann hat ja Petrus heftig reagiert, oder? Also, Jesus sprach zu seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und die Ältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn verwerfen. Er wird getötet und nach 3 Tagen auferstehen. Also er redete klar und offen darüber. Und dann lesen wir da, da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Und wirklich, das Wort Macht ist nicht schlecht übersetzt. Er hat nicht gesagt, Jesus, das ist keine gute Idee. Sondern er hat ihn wahrscheinlich am Oberarm gepackt und gesagt, Jesus, das geht auf keinen Fall. Du bist unsere Hoffnung. Mit dir erobern wir die Welt. Es geht nicht, dass du von deinem Tod sprichst, oder? Also, und dann kommt was ganz Besonderes oder Eigenartiges. Das heißt, Jesus wendet sich um zu seinen Jüngern und weist Petrus scharf zurecht. Und er sagt zu ihm, geh weg von mir, Satan. Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Das ist so eine krasse Bibelstelle, oder? Ich habe mir dann überlegt, okay, hat Jesus wirklich zu Petrus gesagt, geh hinter mich, Satan, oder sah Jesus hinter Petrus Satan im Spiel? Das müssen wir irgendwie offen lassen. Und dann sagt er aber zu Petrus, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, oder in anderen Übersetzungen heißt es, was du denkst, ist nicht göttlich, sondern ist menschlich. Also Jesus unterscheidet hier auch zwischen Gedanken, die von Gott kommen und Gedanken, die von Menschen kommen, zum Teil gesteuert von der Finsternis. Aber es ist eine heftige Ansage von Jesus. So, das hatte ich vergessen und jetzt geht's weiter. Woher kann ich wissen, ob meine Gedanken gut oder schlecht sind? Woher kann ich das wissen? Wenn der Marco Andrau einen Umbau macht, irgendwo in einer Wohnung, dann hat er einen Meter dabei. Und er muss wissen, was für ein Maß gilt. Ich darf mein Brett nicht zu kurz schneiden, ich darf es nicht zu lang schneiden. Und wer sagt mir das? Natürlich die Vorgabe. Aber dann muss ich das nachmessen. Oder vielleicht eine Wasserwaage, die uns zeigt, ob unsere Badewanne ausgewogen ist oder nicht, oder ob ich etwas mehr nach links oder mehr nach rechts tun muss. Okay, in diesen Bereichen haben wir Hilfsmittel oder ein Senkbleich, wenn es darum geht, eine Mauer gerade zu bauen. Wie ist das nun mit unseren Gedanken? Wer oder was misst da? Ich denke, dass Römer 12,2 dass eine ganz bekannte Stelle uns da einen Hinweis gibt. Es heißt, da richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Und Jesus sagt hier, nein, das ist der Paulus, im Römerbrief, er sagt, wenn ihr in einer neuen Art zu denken lernt, werdet ihr verändert und ihr werdet fähig sein zu beurteilen, ich nehme nochmal die Wasserwaage, zu beurteilen, ob das, was ihr denkt, gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also, er sagt, um herauszufinden, wie es da oben zu und her geht, was gut und was schlecht ist, es braucht ein erneuertes Denken. Und im Hebräer Kapitel 4, Vers 12 lesen wir dann Folgendes. Das ist, der Autor ist da unbekannt, aber er schreibt, eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das ist schon mal eine starke Aussage. Und dann führt er das aus und sagt, das Wort Gottes ist wie ein Schwert, das auf beiden Seiten geschliffen ist. Und nichts ist so scharf wie dieses Wort. Und dann sagt er, was dieses Wort macht. Er sagt, es trennt Seele und Geist, Mark und Bein und ist Richter unseren geheimsten Wünschen und Gedanken. Ich lese den Vers noch einmal. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft, schärfer als ein beidseitig geschliffenes Schwert. Nichts ist so scharf wie dieses Wort, das scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Also der Maßstab, so wie ich das verstehe, für unsere Gedanken ist eigentlich, wie denkt Gott über gewisse Dinge? Dass sein Wort, die Bibel und auch das Reden des Heiligen Geistes uns hilft, nachzudenken, wie es um meine Gedankenwelt steht. Habe ich, sag's nochmal, göttliche Gedanken, auch wenn das eigenartig tönt? Habe ich Gedanken, die von Gott kommen? Oder woher kommen sie? Also das ist das biblische Senkblei. Unsere Herzen, unsere Gesinnung, unser Gewissen und unser Innerstes sollen wir mit Gottes Wort eichen. Dann ein nächster Gedanke, wie kann ich gegen Gedanken ankämpfen? Ihr kennt das vielleicht, manchmal sind Gedanken sehr anhänglich, bis zu Zwangsgedanken, die wir gar nicht mehr loswerden. Und die Bibel spricht da, dass es da eine Waffe gibt. 2. Korinther 10, 4 bis 5, da lesen wir, denn die Waffen, die wir auf unseren Feldzug mitführen, sind nicht irdisch, sondern dienen Gott. Und meine Antwort auf diese Waffen noch einmal, das ist das Wort Gottes und ich denke auch den Namen Jesu. Ich habe mit solchen Dingen herumgepröbelt und herumprobiert und manchmal gibt es so Gedanken, die einen wirklich verfolgen. Und wie oft habe ich erlebt, dass wir sagen, im Namen Jesu, ich weise diese Gedanken weg, dass sie wirklich weg sind. Wirklich weg und auch nicht mehr zurückkommen. Also im Namen Jesu ist Kraft und in seinem Wort. Denn die Waffen, die wir auf unserem Feldzug mitführen, sind nicht irdisch, sondern dienen Gott dazu. Und dann lesen wir weiter, diese Waffen dienen dazu, Bollwerke niederzureißen. Das können so Gedankenfestungen sein, wo du einfach festgefahren bist, zum Beispiel mit Selbstaussagen über dich. Wir reißen Bollwerke nieder, ja großartige Gedankengebäude reißen wir nieder, und alles Hochragende, alles, das sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und alles Denken führen wir in den Gehorsam zu Jesus Christus. Also das ist eine ganz praktische Anleitung, wie ich gegen hartnäckige Gedanken angehen kann. Ich lese es noch einmal. Die Waffen Gottes, nein, denn die Waffen, die wir auf unserem Feldzug mitführen, sind nicht irdisch, sondern dienen Gott dazu, Bollwerke niederzureißen. Also großartige Gedankenbäude reißen wir nieder, alles Hochragende, alles, das sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und alles Denken führen wir dem Gehorsam Christi zu. Eigentlich geht es darum, dass wir Autorität ausüben. Wir üben Autorität aus im Namen Jesu über unsere Herzen, über unsere Gesinnung, über unser Gewissen, über unser Innerstes. Wir sind nicht einfach ausgeliefert. Das nur ganz, ganz kurz. Wie werden Gedanken erneuert? Ich lese da eine Stelle aus Epheser 4,17. Da ist der Paulus, der Wortführer, und sagt, aus allen diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf. Also scheinbar ist es nicht das erste Mal, dass er den Christen Ephesus, dass er sie darüber lehrt, sondern er sagt, hey, jetzt, ich sage es nochmal mit Nachdruck. Irgendwie ist das nicht ganz bei euch angekommen, wieder vergessen. Ich sage es mit Nachdruck. Lebt nicht länger so wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Und etwas später sagt er dann, ihr aber, ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Ihr wurdet aber gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Das heißt, das gehörte zur Lehre. Wenn Paulus unterwegs war, eine Gemeinde gegründet hat, gehörte das dazu. Wie kann ich erneuert werden in meinem Geist und in meinem Denken? Und Philipper 4,8, auch von Paulus. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr sind, achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Wenn du in der Schrift dem Thema nachgehst, wie Gedanken erneuert werden, dann wirst du wahrscheinlich beides finden. Es ist eine Partnerschaft zwischen dir und Gott. Einerseits heißt dann jeweils, dass Gott was erneuert, und dann kommt wieder die Anforderung an uns selber, wir sollen auch was dazu tun. Und dieser Vers aus Philipper 4,8, der gehört dazu, das ist unsere Verantwortung, dass wir nicht der Heilige Geist für uns erledigen, oder? Also Gott mutet uns zu, dass wir entscheiden, auf was wir achten. Und ich lese das nochmals. Richtet eure Gedanken auf folgende Dinge. Das ist unser Job. Ich kann das nicht delegieren. Also wir sollen darüber nachdenken, was wahr ist, was Achtung verdient. Darüber nachdenken, was gerecht, rein und unanstößig ist und allgemeine Zustimmung verdient. Und deshalb beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also wenn du heute hier rausgehst und dich fragst, wie kriege ich meine Gedanken auf die Reihe, ich sag's mal, wie kann ich zu einem positiven Menschen werden oder positives Denken und diese ganzen Geschichten, dann sagt dir diese Stelle aus, Philipper, lerne dem Guten nachzudenken, lerne das Gute zu sehen, verweigere dich dem Schlechten. Und eine letzte Stelle aus Kolosser 3:1-2, da ihr nun also zusammen mit Christus erweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Das ist auch ein ganz, ganz starkes Wort. Und auch dieses Wort nimmt uns selber in die Pflicht. Wir sollen uns ganz auf die himmlische Welt ausrichten, wo Christus den Ehrenplatz hat. Das ist unser Job. Ihr kennt alle einen Kompass. Der zeigt immer nach Norden, und wenn du unterwegs bist in unbekanntem Gelände, dann verlässt du dich auf diesen Kompass. Du richtest dich aus nach dem Kompass. Und so lehrt uns Paulus im Kolosserbrief, dass wir uns auf die himmlische Welt ausrichten sollen. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und damit wir herausfinden, was da im Himmel ist, lest die Bibel und such das Gespräch mit Jesus. So viel für heute. Die Band hat ein Lied gesungen von Lauren Daigle. You say, du sagst. Und ich möchte das am Schluss auch noch einmal gerne einspielen und echoen, da ich euch gar nicht seid, aber könnt ihr das einmal. Sie probieren es. Sehr gut. Das ist Was sie da singt, dieses Lied, das sie getextet hat, das finde ich unglaublich. Das ist auch so eine Entscheidung von ihr. Auf wen höre ich? Höre ich auf meine inneren menschlichen negativen Stimmen oder entscheide ich mich, über das Gute nachzudenken, oder proklamiere ich auch das, was ich schon weiß von Gottes Wort und das, was ich von Jesus selber schon erkannt habe?